Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Soziale Roboter im Gesundheitswesen. Was wird gebraucht? Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein echtes Zukunftsthema an Bord. Es geht um sogenannte soziale Roboter. Sie können nicht nur in Behörden eingesetzt werden, wie ihr es hier in unserem Podcast in der ersten Staffel schon mal gehört habt. Auch in der Pflege bzw. im Gesundheitswesen sind soziale Roboter hochinteressant. Sie können viele Aufgaben übernehmen, zum Beispiel einem Patienten ein Glas Wasser oder eine Zeitung reichen. Sie können Pflegekräften auch helfen, einen Patienten aufzurichten. Mein heutiger Gast beschäftigt sich genau damit. Allerdings geht es Medina Klicic weniger um die Technik. Was genau sie erforscht, das frage ich sie gleich. Jetzt sage ich erstmal hallo, Frau Klicic. Schön, dass Sie da sind.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Zu Beginn wie immer die Frage: Wollen wir Sie oder du sagen?
Gerne du.
Wunderbar. Medina, unsere Hörerinnen und Hörer wollen unsere Gäste immer erstmal kennenlernen und deswegen machen wir wieder unser kleines Spiel. Ich stelle dir einige Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Ja, super.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Freibad oder See?
Freibad.
Toast oder Vollkornbrot?
Vollkornbrot.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Strandurlaub.
Wo war der letzte?
Spanien.
Ja, da wäre ich jetzt auch gerne. Medina, wie lange bist du denn schon an der HRW und wie bist du an die Stelle gekommen?
Ich bin jetzt seit über 2 Jahren, genau, an der HRW. Das bedeutet seit Mai 21. Ich habe an der HRW tatsächlich auch schon meinen Master gemacht und bin so auch auf Professor Dr. Simone Roth, meine jetzige Professorin, gestoßen und habe sie dort kennengelernt. Und wir haben so festgestellt, dass sie und ich das gleiche Verständnis von Marketing und auch Konsumentenverhalten haben und haben dann schnell einen Match erkannt, was ganz gut war und schön. Und dann gab es bei ihr auch tatsächlich schon so einen internen personellen Wechsel, sodass sie mich dann gefragt hat, ob ich ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin sein möchte. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe, um ehrlich zu sein, keine Vorstellung davon gehabt, was so eine wissenschaftliche Mitarbeiterin macht und habe mich dann erstmal so ein bisschen schlau gemacht, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass es ein interessantes Feld ist und habe dann einfach mal zugesagt.
Und was genau machst du denn als wissenschaftliche Mitarbeiterin? Du gehörst zum Wirtschaftsinstitut.
Genau. Also meine Aufgaben sind so ein Stück weit zweigeteilt. Das bedeutet, ich habe zum einen die Forschung. Mhm. Da forschen wir im Forschungsschwerpunkt soziale Roboter natürlich, neben noch einigen anderen, aber auch gerade soziale Roboter in Kombination mit Konsumentenverhalten. Und das ist ja auch der Forschungsschwerpunkt, worin ich quasi meine Promotion verfasse. Das heißt, es ist so ein Stück weit alles um soziale Roboter, Konsumentenverhalten und dann aber auch immer die ökonomische Perspektive, also gerade Wirtschaftsinstitut. Mhm. Was den Forschungsschwerpunkt noch so ein bisschen stützt, ist ein Forschungsprojekt, was meine Professorin mit 3 anderen Kolleginnen quasi ins Leben gerufen hat. Das ist das Forschungsprojekt Ruhrbots. Da geht es um bürgernahe und nutzendengerechte soziale Roboter. Mhm. Aus der Metropole Ruhr und da darf ich auch mitarbeiten. Also da habe ich ganz viele interessante Erkenntnisse. Und auf der anderen Seite haben wir eben Lehre. Das bedeutet, ich unterstütze bei der Vorbereitung, aber auch bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen. Und was auch so ganz schön ist und mein persönliches kleines Thema, ich darf auch eigene Lehrveranstaltungen halten im Erstsemestermodul Marketing und darf so ein paar Marketinggrundlagen vermitteln, was mir sehr viel Spaß macht. Und ich muss auch sagen, das gibt einem schon sehr viel, auch nochmal eigene Lehrveranstaltungen und eigene Räume mit Studierenden zu haben.
Medina, jetzt lass uns mal über die sozialen Roboter sprechen. Können wir bitte erstmal ein paar Beispiele machen, was die jetzt in der Pflege schon können? Werden schon oft Roboter eingesetzt?
Nee, also ich sag mal so, wenn wir jetzt in ein Krankenhaus beispielsweise gehen würden, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf einen sozialen Roboter treffen, eher geringer. Es ist tatsächlich so, dass viel Forschung betrieben wird, aber der Einsatz eher noch sehr dürftig ist, sage ich mal. Und das ist eigentlich auch schon genau die Brücke, die ich irgendwann schlagen möchte.
Genau. In deiner Doktorarbeit willst du in die Zukunft switchen. Es geht dir aber nicht um die technischen Möglichkeiten, sondern woran forschst du? Was willst du wissen?
Genau, ich möchte wissen, wie wir soziale Roboter in den Einsatz bekommen. Das bedeutet, nicht nur in der Forschung betrachten und quasi schauen können, was man am Roboter optimieren kann, sondern tatsächlich, was ist der Nutzen für den Nutzenden am Ende? Das bedeutet zum Beispiel für die Pflegekräfte oder für Ärzte, Ärztinnen und so weiter und so fort. Das bedeutet, wirklich den Nutzen erfahren im Einsatz.
Und wie gehst du vor, um das herauszufinden?
Ich betrachte quasi oder komme von zwei Strängen. Der eine ist die Gesundheitsbranche. Und da habe ich mir angeschaut, wie die aktuelle Situation ist. Die aktuelle Situation zeigt, dass wir auf jeden Fall einen Fachkräftemangel haben. Hinzu kommt eben auch, dass wir so ein bisschen, also eine Überalterung der Gesellschaft haben. Also es gibt immer eine größere Generation und eine größere Altersspanne, die immer älter wird. Und wenn wir das jetzt mal irgendwie zusammenführen, ist es ja so, dass wir am Ende des Tages weniger Personal auf sehr viele vielleicht pflegebedürftige Menschen haben. Und wenn wir uns jetzt weiter vorstellen, dass zum Beispiel das Personal noch mehr Arbeit hinzubekommt, das bestehende Personal, aber weniger Personen da sind, die das auffangen können, dann entsteht super schnell Unzufriedenheit und Überbelastung und ich sag mal so, der Zeitmangel spielt auch eine große Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben das große Forschungsfeld um soziale Roboter, da wo immer super viele Forscher sich anschauen, wie man einen Roboter optimieren kann oder was es vielleicht für andere Möglichkeiten gibt, wo wir Stellschrauben haben, wo wir dran drehen können. Also das Forschungsfeld ist wirklich groß in der Hinsicht. Und gleichzeitig haben wir aber auch wiederum dann so eine soziale Komponente, die mit eingebracht wird. Also wie muss der Roboter aussehen? Wie muss er mit mir sprechen? Muss er überhaupt mit mir sprechen? So, das sind so Komponenten, mit denen man sich dann wiederum beschäftigt. Ich schaue mir an, was ist der Bedarf des Personals? Wo sind Baustellen? Was läuft aber auch schon gut? Und wo bedarf es einfach auch Unterstützung? Und was man auch so ein bisschen dazu sagen muss, ist vielleicht, dass kein Mensch auch ersetzt werden soll. Es geht eher darum, Pflegekräfte zu unterstützen, Ärztinnen zu unterstützen, vielleicht auch die Verwaltung zu unterstützen, je nachdem. Es ist einfach so, dass sich der Fokus mehr auf den Menschen wieder verschieben soll. Das bedeutet, wenn Roboter Dinge übernehmen können, dann können sich zum Beispiel Pflegekräfte mehr wieder darauf fokussieren, diese menschliche Beziehung in Krankenhäusern beispielsweise zu intensivieren. Und das sind gerade die Anhaltspunkte, da wo soziale Roboter auch unheimliche Entlastung stiften können, sodass es wieder mehr von Mensch zu Mensch ist.
Wie bist du denn auf dein Promotionsthema gekommen?
Durch meine Professorin. Sie hat sich ja den Forschungsschwerpunkt um soziale Roboter erschlossen schon. Und hinzu kam dann ja eben noch das Forschungsprojekt, was sie mit als Antragstellerin beantragt hat eben. Und ich sag mal so, ihre Perspektive war sowieso immer schon die Verknüpfung ökonomischer Aspekte mit eben so einem technisch getriebenen Thema bisher. Dabei ja vielleicht eine ökonomische Betrachtung auch nochmal Sinn macht und gerade auch vor dem Hintergrund von Konsumentenverhalten war das ein Punkt auf jeden Fall, der erste Impuls dafür war. Ich glaube, das Thema um die Gesundheitsbranche hat unser beider Interesse tatsächlich geweckt, weil es auch so ein Stück weit so ein uneigennütziges Thema ist, ne? Also es hat einen Charakter von etwas, was gesellschaftlich relevant ist und ist auch so ein Stück weit, wie wir aktiv die Zukunft gestalten. Und ich muss sagen, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse und Einflüsse dazu, die das auch so ein Stück weit formen. Das bedeutet, es ist nicht mal eben so formuliert und runtergeschrieben, sondern es ist auch schon ein Prozess für sich.
Hast du denn schon einen Namen runtergeschrieben? Also gibt es schon einen festen Titel für deine Doktorarbeit?
Ja, ich beschränke mich aktuell so ein bisschen auf soziale Roboter in der Gesundheitsbranche. Habe ein, zwei Ideen, wie genau ich es nennen kann. Ja, aber da müssen wir nochmal schauen, ob ich da so bleibe.
Medina, was versprichst du denn dir persönlich von deiner Promotion? Wo soll es für dich mal hingehen? Ist es die Professur oder gibt es andere Pläne?
Also ich glaube, der erste Schritt, ich betrachte das so ein bisschen in kleineren Zielen vielleicht. Also der erste Schritt ist, dass ich für mich einfach eine Entwicklung machen möchte. Ich möchte, ich sag mal, so neue Horizonte entdecken und so ein Stück weit auch Dinge einfach erkennen und herausfinden. Mir macht das besonders viel Spaß und ich glaube, im Hinblick auf die persönliche Entwicklung als auch die fachliche Entwicklung kann man da total viel draus ziehen. Also das wäre so mein erster Anspruch oder auch einfach Zeitmanagement bekommt auch nochmal eine ganz andere Bedeutung vor dem Hintergrund. Also das wäre so Ziel 1 oder Schritt 1 und wenn ich dann aber irgendwann den Punkt erreicht habe, wo ich sage, ich habe Methoden gelernt, ich habe mir Wissen angeeignet und habe einfach auch viel Erfahrung gesammelt, dann wäre das toll, die weiterzugeben. Also, dass ich vielleicht auch anderen Menschen Impulse geben kann für tolle Ideen oder eigene Forschungen. Also ja, vielleicht auch irgendwann mal eine Professur.
Was brauchst du, um mit deiner Promotion sichtbar zu werden?
Also ich glaube einfach die richtige Plattform und auch offene Ohren. Ich brauche Kanäle, über die ich vielleicht auch erzählen kann oder berichten kann über meine Promotion oder auch die Forschung. Ich sag mal so, schon allein hier über die HRW, jetzt hier über den Podcast erzählen zu dürfen, über die Promotion. Mhm. Ich glaube, das ist eine Chance, die einen ja auch selbst so ein Stück weit weiterbringt. Also wenn ich darüber berichten kann, dann kommen vielleicht nochmal neue Anreize von anderen, die es gehört haben, dass man so eine Art Austausch hat. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht mal Workshops oder so. Es müssen nicht nur digitale Kontaktpunkte sein, es können auch mal physische Kontaktpunkte sein.
Aha. An der HRW, das hast du uns ja schon gesagt, betreut dich Frau Professor Dr. Simone Roth. Wer betreut dich noch?
Meine andere Betreuerin noch, also Erstprüferin in dem Fall, ist Professor Dr. Gertrud Schmitz von der Universität Duisburg-Essen.
Mhm. Jetzt hast du vorhin auch schon mal das Wort Zeitmanagement in den Mund genommen. Eine Promotion kostet Zeit, viel Zeit. Wie machst du das? Du bist ja in erster Linie an der HRW wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Ja, also manchmal fließt es so Hand in Hand. Da kann man dann schon auch am eigenen Thema nochmal arbeiten. Aber oftmals ist es so, ja, dann kommt man halt nach Hause und isst was und dann setzt man sich nochmal dran vielleicht und liest nochmal was. Also ich glaube, das hilft auch, wenn man mal so einen Tag hat, wo man etwas müder ist vielleicht beispielsweise, dann liest man eher was. Dann wird man jetzt nicht selbst so super aktiv. Man muss sich auch selbst ein bisschen einzuschätzen lernen. Also das bedeutet, man muss wissen, wann man seine Hochphasen hat und wann man am produktivsten ist und die Zeiten dann fürs Schreiben nutzen. Mhm. Und dann für Phasen, da wo man etwas weniger, ich sag mal so im Kopf vielleicht wacher ist und eher so ein bisschen passiv sich berieseln lassen möchte, dann greift man vielleicht entweder auf die Lektüre zurück, dass man sagt, ich lese mal ein Paper durch oder vielleicht auch mal ein Video schaut. Es gibt ja auch sehr gute Übertragungen oder vielleicht auch mal irgendwelche Podcasts.
Ja, natürlich. Genau. Wann sind denn die Hochphasen? Also wann schreibst du?
Das ist oft unterschiedlich. Es ist so ein bisschen tagesformabhängig, aber meistens schreibe ich so um 18 Uhr.
Wo andere mit dem Abendessen anfangen, ne?
Ja, also ich bin dann, also meistens esse ich dann vorher was oder nachher, je nachdem. Ja. Und dann fängt so in den Abendstunden nochmal an zu schreiben. Mhm. Und am Wochenende schreibe ich auch morgens.
Medina, bis hierhin schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast. Jetzt lass uns doch mal auf den Claim der HRW schauen. Mhm. Der heißt ja Never Stop Growing und hier im Podcast haben wir dafür das Format Never Stop Growing und du. Und ich stelle dir jetzt drei Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, okay?
Okay.
Was macht die HRW, um wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu unterstützen, dass sie wachsen können?
Ich denke, was wir ja an der HRW haben, was wirklich besonders ist und auch hilfreich ist, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, in neue Themen einzusteigen und mhm. einfach auch uns mit neuen Menschen auszutauschen und mit wieder neue Impulse und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube, das ist etwas, was die HRW uns wirklich in einem großen Format zur Verfügung stellt, wo ich auch schon ein paar Mal drauf zurückgekommen bin tatsächlich. Auch sei es jetzt irgendwie in Weiterbildungen, Workshops oder aber auch in ganz neuen Projekten, einfach was die Lehre betrifft oder eben, ich sag mal so, das Forschungsprojekt Ruhrbots ist eben auch im Zuge der HRW oder der Antragstellerin der HRW entstanden.
Was brauchst du als Doktorandin, um voranschreiten zu können?
Möglichkeiten und Mentoren vielleicht. Also ich glaube, Möglichkeiten im Sinne von, es müssen sich auch irgendwo Chancen ergeben oder aufgezeigt werden in einem näheren Umfeld, wo wir einfach auch die Möglichkeiten bekommen, einfach in neue Felder reinzuschauen. Vielleicht muss auch ein bisschen Glück dabei sein natürlich, aber es müssen einfach auch Chancen sichtbar werden. Und ich glaube, vielleicht auch in dem Zusammenhang sind Stellen, die auch einem ermöglichen, dass man nicht nur einen Fokus legt, sondern auch vielfältige Möglichkeiten in Sachen Forschung oder Projekten generell hat. Ich glaube, das ist wichtig. Keiner von uns hat irgendwie nur ein Interessenfeld. Und auf der anderen Seite jemanden, mit dem man sich fachlich austauschen kann. Ich glaube, jemanden an der Seite zu haben, der einen auch bestärkt ein Stück weit, ist auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß aber nicht, was davon wichtiger ist und ob das nicht alles Hand in Hand geht.
Was bedeutet Wachstum für dich ganz persönlich?
Bei Wachstum muss ich eigentlich an das Bild einer kleinen Pflanze, die heranwächst, ist, glaube ich, das, was mir sofort in den Sinn kommt. Und ich glaube, das bedeutet, wir entwickeln uns eigentlich immer weiter, egal was passiert. Aber ich glaube, diese Potenziale in sich selbst zu erkennen und die Potenziale zu nutzen, die man hat, sich als Menschen zu entdecken, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind wesentliche Aspekte, die uns ganz besonders machen und dass wir aber auch an Herausforderungen wachsen können. Das bedeutet, sich auch mal an negativen Dingen irgendwie nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn es manchmal irgendwie schwer erscheint oder man irgendwie den Mut verliert, dass dass wir einfach weitermachen. Und ich glaube, das formt uns und daran wachsen wir am meisten.
Und auf diesem Weg wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, Medina. Wir sind am Ende dieser Folge. Unser Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss noch eine Bitte. Empfehlt unseren Podcast weiter, schickt unsere Folgen gerne an andere Kommilitoninnen und Kommilitonen oder eure Kolleginnen und Kollegen und abonniert uns bitte auch. Dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Fürs Zuhören sage ich von Herzen danke, bis zum nächsten Mal, euer Olaf Brinkmann.